Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben wieder einiges zu besprechen. Die Nachschau haben wir zu den 24 Stunden von Dubai und auch die Vorschau auf das dieses Wochenende schon anstehende 6-Stunden-Rennen von Abu Dhabi von der 24-Stunden-Serie. Dann haben wir noch weitere Ankündigungen zur IMSA WeatherTech Sportscar Championship in Richtung der 24 Stunden von Daytona in allen Klassen soweit vertreten und dann auch die Starterliste und dann haben wir noch ein spezielles Thema, was dann darauf folgt, also heute mal eine etwas längere Folge, eine deutlich längere Folge mit dem speziellen Thema, was macht BMW eigentlich noch im Motorsport? Da zeigen und da reden wir mal drüber, wie und was BMW falsch macht und warum der Motorsport für die bayerischen Motorenwerke doch so wichtig sind und warum man das vom Vorstand oder auch von BMW Motorsport selber so ein bisschen verhaut. Da haben wir natürlich den Newsflash mit allen kleinen Themen, die aber trotzdem hier im Podcast eine Plattform finden und auch wirklich auch für viele interessant sein könnten. Mein Name ist Lukas Storms und wir starten jetzt in die neue Folge. Herzlich willkommen. Ja, wir starten mit der Nachschau auf die 24 Stunden von Dubai. GPX Racing gewann das Rennen von Dubai im Porsche. Das ist wieder mal ein Porsche-Sieg in Dubai zusammen mit Julian Andlauer, Matthew Jaminet, Axel Jeffries, Alian Ferte und Frederik Fahrten gewannen sie das Rennen nach 24 Stunden auf Platz 2 in der GT3-Klasse. War es dann WRT im Audi. Das Podest komplettierte dann Hubert Haupt Racing mit Hubert Haupt, Maro Engel, Patrick Assenheimer, Ryan Radcliffe und Khaled Al-Qabasi. Im Mercedes bei WRT waren es auf Platz 2 Dries Van Thor, Kelvin van der Linde, Luis Marchielis und Benjamin Goethe. Und auch Frank Bird im Audi R8 GT3 Evo. Für Herbert Motorsport, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, war es wirklich ein Rennen zum Vergessen. Das Fahrzeug von Jürgen Hering, Wolfgang Triller, Vincent Kolb, Sven Müller und Klaus Bachler, die sich sogar die Pole Position gesichert haben, schieden nach technischen Problemen aus und auch das Schwesterfahrzeug von Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert Rehner und Alfred Rehnauer fahren nicht von Problem gefeit. Sie waren die Favoriten in der GT3 Amateurklasse und schieden aufgrund von der Kollision mit dem Porsche von Dynamic Motorsport zusammen. Das Rennen werden sie schnell abhaken und dann beim nächsten Rennen hoffentlich etwas erfolgreicher sein. Wir schauen in die Cup-Klasse. In der 991-Klasse, in der 991 GT3 Cup-Klasse gewann NKPP Racing bei Bas Keuthen. Mit Harry Hillers, Roland Fuhrmann, Gilles Bazan und Bob Harber. ST Racing triumphierte in der GT4-Klasse. Das kanadische Team brachte in Dubai einen BMW M4 an den Start. Und Leipert Motorsport gewann in der GTX-Klasse mit Georg Kreusig, Gerhard Witzinger, Kurt Thiel, Oskar Lee und dem deutschen Fidel Leib. Den in der Lamborghini Super Trofeo, das in der GTX-Klasse, das ist ja die Klasse, wo quasi Fahrzeuge starten, die nicht einem bestimmten Reglement dort reinpassen und somit dann in einem Lamborghini Huracan Super Trofeo gewann die Mannschaft Leipert Motorsport aus Wegberg in Dubai. Wir schauen auf die Vorschau von den 6 Stunden von Dubai, das aufgrund der Terminüberschneidung mit der IMSA, ja, dann weniger Fahrzeuge an den Start bringen wird. 15 Autos sind gemeldet in der Entry-List von den 24-Stunden-Serie von Greventic. Könnt ihr das Ganze nachlesen, das dann in den Shownotes. Abu Dhabi, die Strecke ja bekannt, aufgrund der Formel 1. 15 Autos ist wirklich wenig, aber man muss sich halt immer vorher Gedanken machen, wie man so ein Rennen terminiert. Ich meine, es passt auch. Man fliegt von Dubai nach Abu Dhabi, ist ja mehr oder weniger in diesem arabischen Raum ja ein Katzensprung. dass man dann direkt dieses Rennen abhaltet, finde ich grundsätzlich logistisch gar nicht mal so schlecht, aber ob das auch so sinnvoll ist aufgrund der anderen terminlichen Überschneidung, ist eine andere Sache. Wir machen jetzt schon mal eine kleine Pause und dann schauen wir noch mal. Wir machen jetzt schon mal eine kleine Pause, schauen dann nach Amerika und noch zu den restlichen Ankündigungen der IMSA hier beim GT-Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zum GT-Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die IMSA, die restlichen Ankündigungen, die noch gekommen sind. Wir haben jetzt auch eine Starterliste. Über 50 Autos treten beim Rennen von Daytona an. Das ist Rekord. Sogar in Corona-Zeiten setzt die IMSA einen Rekord, zeigt, dass dieses Rennen von Daytona mehr und mehr immer an Beliebtheit gewinnt, ist grundsätzlich ja sehr beliebt, die 24 Stunden von Daytona, auch in der Historie her, unglaubliche Historie dieses Rennen von Daytona und deshalb schön, dass diese Historie weiter vorhanden bleibt. Schauen wir direkt auf die GTD-Klasse, da treten Catherine Legg, Christina Nielsen, zwei Frauen, im Aufgebot von Hardpoint Racing ein bei Alabama Motorsport. Das Hardpoint Racing wird dieses Jahr nämlich mit Alabama Motorsport betrieben. Der Neuseeländer wird mit Rob Ferriero die komplette Saison in dem Wagen bestreiten. Catherine Legg und Christina Nielsen komplettieren dann das Fahrerquartett von Hardpoint EBM beim legendären Rennen in Florida. Nielsen konnte bereits zweimal die GTD-Klasse in der IMSA gewinnen. Für Catherine Legg wird es ein Comeback sein, denn sie hatte letztes Jahr bei dem Auftakt der European Le Mans Series in Le Castellet einen schweren Unfall und hat sich dabei verletzt. Somit dann knapp ein Jahr nach dem Unfall dann wieder die Rückkehr ins Auto. Dann schauen wir in die GTLM-Klasse, in die GTE-Klasse, besser bekannt. Da bestreitet BMW, jetzt haben wir auch Gewissheit. Tatsächlich haben sich die Gerüchte, die wir auch schon vorher im Podcast angesprochen haben, bewahrheitet. BMW bestreitet nur die Langstreckenrennen der IMSA, also alle Rennen, die mehr als nur 2 Stunden und 40 gehen. Mit dem Team RLL, mit dem Team Ray Hall Letterman Lanigan Racing hier in Amerika, bekannt sind und schon lange bei BMW das Einsatzteam in Amerika ist. Wir schauen auf die Fahrer, viele DTM-Profis, Ex-DTM-Profis, wie gesagt, dann, wir wissen ja auch nicht, wie BMW dort weiterführt, starten für BMW in der IMSA John Edwards, Jesse Krohn, Augusto Farfus und Marco Wittmann, einer von ihnen, zwei von ihnen sogar DTM-Profis gewesen. Augusto Farfus in der 24 und Marco Wittmann dann zwei DTM-Fahrer. John Edwards auch lange bekannt in der IMSA und Jesse Krohn genauso in der 24 von BMW zu sehen und in der 25 dann Bruno Spengler, Conor De Filippi, Philipp Eng und Timo Glock. Das ist mehr oder weniger das DTM-Team. Bruno Spengler ja letztes Jahr von der DTM in die IMSA gekommen, wollte er nicht so ganz, war nicht ganz so mit zufrieden, aber im Endeffekt freut ihm das grundsätzlich von seiner Seite aus, denn er ist ja gebürtiger Kanadier und kann sich zu Hause eher austoben und ist öfters zu Hause, als wenn er jetzt in Europa touren würde. Conor De Filippi ja jahrelang auch in diesem IMSA-Aufgebot bei BMW zusammen, kam ja von Audi bei Lante Motorsport oft im Einsatz gewesen, in der GT Masters und bei den Einsätzen von Lante Motorsport in und am Nürburgring. Philipp Eng ja auch bekannt in der DTM und auch als GT-Profi, kam ja auch von Porsche und seit Jahren in und bei BMW bekannt. Timo Glock, müssen wir nicht drüber reden, ja jetzt auch bei dem Aufgebot von BMW in Amerika dabei. Und ausführlich sprechen wir nochmal über die Ausgangslage von BMW in dem Extra-Take, den wir dann später noch in der Sendung haben. Und da sprechen wir wirklich mal, wie BMW sich da wirklich aufstellt und ob das Ganze noch wirklich Sinn macht. Das war's von der GTE, außer noch eine kleine News, die etwas kleiner ausfällt, nämlich WeatherTech Racing hat jetzt wirklich ihr Auto vorgestellt. Das seht ihr in den Shownotes als Link, die Lackierung und wie das Auto aussieht. Porsche 911 RSR ist ja eingesetzt in der GTE-Klasse, in der GTLM, wie sie in der IMSA heißt. LMP2, schauen wir drauf, ein junger Designer beim Team von Error Racing. Da gab es einen schönen Wettbewerb, was wir ja schon mal hatten, auch in der Formel 1. Da hat nämlich Lando Norris beim Rennen in Silverstone einen Designwettbewerb gestartet. Ein junges Mädchen hat dort gewonnen und durfte das Helmdesign von Lando Norris beeinflussen. Und jetzt haben wir sowas Ähnliches, wenn nicht sogar in noch breiterer Fläche, jetzt bei dem LMP2-Team von Error Racing. Dort gewann ein 6-jähriger Junge das Designwettbewerb. Bilder dazu auch in den Shownotes. Das sieht aus halt wirklich mit Wachsmalstiften gemalt, aber tatsächlich, wenn man das so auf dem Auto sieht, sieht es gar nicht mal schlecht aus. Mit den Farben Blau, Rot und Gelb wurde dieses Auto designt in so Krickel-Krackel-Form, aber tatsächlich auf den Blatt, was der Junge dort auch auf Twitter oder mehr oder weniger, was Error Racing dort auf Twitter gepostet hat mit den Jungen und dem Designerblatt, sah das Ganze schlimmer aus, als wie es jetzt wirklich auf dem fertigen Fahrzeug aussieht. Und mir gefällt dieses Design. Ich bin wirklich ein Freund von dieser Sache, weil so kann man Fans einbinden und im Endeffekt jeder schreibt darüber und es ist auch im Endeffekt Werbung für das Team. Je nachdem kommen auch einige Sponsoren dazu, die aufgrund dieser Sache aufmerksam gemacht werden und eben ihr Auto dann beklebt bekommen. Finde ich eine schöne Sache und sowas dürfte es gerne öfter geben. Mich freut immer so solche Aktionen, denn unglaublich wichtig für die Fans, weil ja, jeder konnte mitmachen und jeder hatte eben die Chance, dort sein Design auf dieses Auto zu bringen. Und es zählt einfach die Geste und nicht im Endeffekt fast schon, wie das Auto aussieht, sondern es ist einfach Fan einbezogen und es ist einfach schön zu sehen. Und wie gesagt, Bilder dazu in den Shownotes und 100% Zustimmung, einfach nur coole Sache von Error Racing. Und der Junge bekommt noch eine Einladung zu einem Rennen mit exklusiven Einblicken hinter die Box und auch wie das Team so arbeitet. Wann ist noch nicht klar aufgrund der aktuellen Situation der Pandemie, wie auch da auch das Problem genauso wie hier in Deutschland. Ja, das war's so grundsätzlich von der IMSA. Nächste Woche haben wir noch eine Vorschau auf das große Rennen. Dieses Wochenende sind sie ja schon unterwegs im Raw Before 24 und ja, da gibt's eigentlich nicht so viel zu berichten, denn das ist mehr oder weniger nur so ein Testlauf, aber interessant auch mal zu sehen. Da werden wir dann eine Nachschau auch vorbereiten und dann gucken wir mal, wie es dort abläuft. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de, reden aber danach über ein wichtiges Thema, nämlich was macht BMW eigentlich noch im Motorsport? Das hat Stefan Ehlen auf Twitter geschrieben, der Redakteur von Motorsport Network Germany, und das hat mich auf die Idee gebracht, was macht BMW wirklich noch im Motorsport und warum scheitert BMW in den letzten Jahren? Und haben Sie dieses Thema Motorsport, je nachdem, sogar schon aufgegeben? Das besprechen wir gleich hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier beim GT-Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über das Thema BMW. Was machen Sie eigentlich noch im Motorsport? Früher bekannt BMW in der deutschen Rennsportmeisterschaft für Tradition, für wirklich nah am Fan, für Sportlichkeit und für dieses Understatement quasi im Motorsport und einfach diese Sportlichkeit, die Bayerischen Motorenwerke damals gezeigt hat. Und man sieht es auch an den früheren Modellen, es gab deutlich mehr und deutlich sportlichere Modelle von BMW, deutlich kundennahere Modelle, die auch in dieses Programm gepasst haben, auch dem Motorsport irgendwo wiedergespiegelt haben, auf der Straße die früheren DTM-Zeiten der 90er und auch wie die ganze Sache auf der Straße transportiert worden ist. Und das fehlt der Marke aus München. Wir lesen in letzter Zeit viele Ausstiege, wie auch schon vorher im letzten Take besprochen mit der Sache IMSA, dass man nur noch vier Rennen, nur noch die Langstreckenrennen fährt. Und das bringt Zweifel bei BMW. Man hatte zwischenzeitlich gedacht, aufgrund, dass man ja jetzt den M4 entwickelt mit Schnitzer zusammen, dass man da wieder auf einen Nenner kommt und sagt, hey, wir möchten dieses Thema wieder ernst nehmen. Man hat ja Jens Marquardt, den Motorsportchef, ja abgesetzt bei BMW, nicht mehr dort an der Stelle als Leiter Motorsport bei BMW. Da hat man gedacht, okay, BMW möchte neu in die Motorsport-Szene einschlagen, man möchte zurück zu den Wurzeln, aber viel sehen wir davon aktuell nicht. Zwar ist es eine schwierige Sache, kaum noch Werkseinsätze, wie zum Beispiel IMSA, wie zum Beispiel auch direkte Werkseinsätze in der IGTC, haben wir zwar nur zwei Fahrzeuge, aber andere Hersteller schaffen das noch besser, Audi, Mercedes oder auch tatsächlich Honda, die ein Auto einsetzen und das läuft wirklich gut. Ich meine, wir dürfen die Leistung von BMW nicht schmälern, in der IGTC sogar den Fahrertitel gewonnen mit Walkenhorst, aber ja, man kommt nicht mehr zurück in die DNA. Dann haben wir noch die Causa Schnitzer ja rausgeworfen worden, der Vertrag nicht verlängert worden mit dem Team von Schnitzer und das wirkt gleichzeitig auch Existenzen in den Abgrund. Wie gesagt, Schnitzer kämpft ja noch um ein neues Team, aber da haben wir auch lange nichts mehr gehört. Da haben wir auch in der ersten Folge drüber geredet. Und da kann man dieses Projekt Schnitzer fast schon wieder aufgeben. Nach 50 Jahren muss man sich mal überlegen, 50 Jahre Schnitzer mit BMW und da kommt nichts zurück. Man hält nicht in diesen schweren Zeiten zusammen, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, denn für jeden ist es schwer und im Endeffekt hätte man es auch anders lösen können. Man hätte vielleicht nicht direkt sie rausschmeißen können, sondern nur abstufen können, alleine, dass man sagen kann, okay, wir reduzieren vielleicht die Einsätze der Werkssache, dass man einfach nicht jedes Rennen der IGTC fährt oder auch nicht jedes Rennen von irgendwelchen Serien, dass man vielleicht nicht jede Serie als Werkseinsatz plant, aber ja, sie einfach so vor die Tür zu setzen, finde ich ein bisschen schwierig, gerade als langer Partner, 50 Jahre. Ich bin immer noch der Meinung, wie ich es auch in der ersten Sendung des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de gesagt habe, das kann nicht sein. So geht man nicht mit langjährigen Partnern um und dass das Team Schnitzer zur Identität von BMW zählt im Motorsport ist unumstritten und das kann wirklich nicht sein und das wird auch von den Fans so gesagt und kommt auch so wieder. Die Fans werden auch von BMW kaum beachtet, außer dass man jetzt in den Sim-Sport geht, in den E-Sport, aber das hat auf Dauer auch wirklich keine Zukunft. Was heißt auf Dauer keine Zukunft? Aber so bringt man die Leute nicht an die Strecke, sondern sie verweilen vor den Bildschirmen. Zwar fahren sie dann ihre Fahrzeuge in zum Beispiel iRacing oder in Assetto Corsa, aber das bringt einem als Marke nicht wirklich weiter, ist zwar kostengünstiger, aber man so versucht im Endeffekt irgendwie die Leute abzuholen und irgendwie Freund mehr oder weniger einer Marke zu werden, und das schafft BMW nicht so. Leider muss man wirklich so sagen, als tatsächlich auch Fan der Marke, muss ich so sagen, über Jahre hinweg. Ich meine, das steckt auch irgendwo in der Familie. Mein Vater früher im Motorsport auch aktiv gewesen, im Slalom, und da auch ein BMW gefahren. Seitdem wirklich Fan der bayerischen Marke aus München, und ja, kaum noch wegzudenken, aber was BMW da fabriziert, ist unglaublich. Gerade von den kurzen Laufzeiten von Projekten wie Formel E oder WEC, wo es gar nicht mal so schlecht gelaufen ist von Formel E-Seite her aus, hat man sich da als ernsthaften Konkurrenten zur Meisterschaft gemacht, gerade in der abgelaufenen Saison. Wirklich gut. Man hat auch Fahrer, wie zum Beispiel einen Maximilian Günther, den man gefördert hat, der sich einen Fahrerplatz tatsächlich erfahren hat und nicht irgendwie erkauft hat, wie es zum Beispiel andere Fahrer tun, auch im GT-Bereich. Da ist es ja teilweise ja noch schlimmer als wie in anderen Rennserien. Aber da hat man wirklich jemanden gefördert, auch aus Deutschland, was marketingtechnisch gar nicht mal so schlecht aussieht, weil zwar kein deutsches Team, Andretti Motorsport setzt ja in der Formel E das Auto ein für BMW, aber ja, diese Entscheidung kam nicht von irgendwo her, und deshalb wirklich, wirklich schade, dass BMW so radikal auch arbeitet. Man findet kaum noch Beachtung für die Sache. Motorsport zeigt sich auch wieder in den Verkaufszahlen wieder. Es fahren kaum noch wirklich sportliche Modelle rum. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist kein Faktor dafür. Aber wenn man sich anschaut, man geht mit diesem Trend mit, ich baue einen X6 und mache M draus, Competition. Und das bringt so viele Absatzzahlen, weil mit diesen Autos verdienen sie wirklich Geld. Und bringt aber kaum jemanden weiter, weil diese Autos, die dort gekauft werden, sind nicht im Endeffekt für die Zielgruppe Motorsport, ja, bringen, im Endeffekt sind sie irrelevant, weil niemand fährt mit einem SUV rum. Viele aus viele aus dem Kreis, in dem ich aktiv bin, aus dem Insiderkreis, sagen schon, man wartet im Endeffekt nur noch auf eine SUV-Serie, also dass dann irgendwie Audi Q8, BMW MX irgendwas und eine Mercedes oder so oder ähnliche vergleichbare sportliche SUV-Modelle gegeneinander fahren, und ja, das zeigt wieder, wie nicht nur BMW, aber BMW besonders auf dieses Thema Motorsport blicken. Wir haben zwar auch VW, die ihre Motorsportsparte dicht gemacht haben, die haben sie komplett dicht gemacht aufgrund der Elektrifizierung, kann man aber auch irgendwo nachvollziehen, aber BMW, wenn BMW ihre Motorsportsparte dicht machen würde, das ist jetzt nur eine These, würde, dann sieht's aber mal ganz dunkel aus für Fans, für potenzielle Käufer dieser Fahrzeuge und auch für die Historie, denn man sieht auch zum Beispiel bei Porsche, dass man da den Motorsport deutlich mehr würdigt als BMW in den Museen. Also wer mal in einem Porsche-Museum war, ich meine, war ich tatsächlich noch nicht, aber was man dort hört und was man auch teilweise aus Bildern sieht, würdigt die Marke aus Stuttgart schon eher den Motorsport als die Marke aus München. Und daran muss BMW noch arbeiten, daran muss man umstrukturieren, und ich hoffe, dass sie es wirklich in den Griff bekommen, dass das Ganze nur ein Zwischenergebnis ist aus dem, was aktuell ist und was in Zukunft noch besser werden kann. Ich hoffe, dass die Fans da wieder ins Boot kommen und dass man Sachen wie Schnitzer oder solche Sachen, kurze Laufzeiten von Projekten, einfach nicht mehr passiert. Also BMW, bitte, wenn einer von BMW, der irgendwie zuständig ist, in diesem Bereich arbeitet für Motorsport, bitte nimmt diese Worte ernst. Ich hoffe, dass auch wirklich das jemand hört. Ich glaube es zwar nicht, aber einen kleinen Hoffnungsschimmer darf man ja immer noch haben. Also ich als BMW-Fan nicht als leidenschaftlicher Fan, aber ich sympathisiere gerne zu dieser Marke, gerade aus den früheren Projekten WTCC. Ja, WTCC, Langstrecke, Tourenwagen, unglaublich, also kann man nichts gegen sprechen, vor allen Dingen auch in der Nürburgring Langstreckenserie ist die Marke ja breit vertreten, man versucht viel zu machen, im Endeffekt Autos wie ein BMW 320 in der VLN ja sehr privat eingesetzt, aber zeigt, dass BMW irgendwo noch einen Stellenwert im Motorsport hat und das sollen sich jetzt bitte nicht in den nächsten Jahren vergeigen. Also bitte hört euch das an, Leute von BMW. Ich hoffe, dieses kleine Ausschweifen in diesem Take hat euch auch gefallen. Ich finde, dass es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein leidenschaftliches Thema für die Tourenwagen-Fans, für die GT-Fans, für die Langstrecken-Fans auf der Welt. Denn es ist einfach eine Marke, die sie nicht wegzudenken. Es ist egal wie, vielleicht kann man sich einen Bentley wird jetzt vielleicht in dem GT-Sport, zwar bei Le Mans ist Bentley da eher aufgestellt, aber im Endeffekt vermisse ich einen Bentley im GT-Sport jetzt aufgrund deren wegfallenden Werkseinsätze nicht so sehr, als wenn ich einen BMW verlieren würde. Ich meine, Bentley, das finde ich schön an der GT-Sache, gehört auch irgendwo dazu, weil das zeigt, wie abwechslungsreich die GT3 ist, aber ein Bentley vermissen im Endeffekt nicht so viele Leute, als wenn ein BMW irgendwie weg wäre und daran muss BMW arbeiten. Ich hoffe, dass sie das auch tun und dass es, wie schon angesprochen, nur ein Zwischenstand aus der aktuellen Situation ist. Wir haben noch einen Take, den Newsflash zu den Themen, die etwas kleiner ausfallen, aber trotzdem eine große Wirkung haben. Hier dann beim letzten Take beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT-Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir steigen auch direkt weiter ein mit BMW, nämlich Walkenhorst Motorsport, die sich über Jahre hinweg jetzt deutlich mit BMW zusammengesetzt haben, bestreiten jetzt die Asian Le Mans Series mit einem Aufgebot mit Niki Katzberg, der das Steuer des M6 GT3 mit der 34 übernehmen wird. Und der teilt sich das Auto mit Chandler Hull und John Miller aus den USA und aus den Niederlanden. John Hull, Niederländer, und John Miller aus den USA. Teameigner Henry Walkenhorst wird das Schwesterauto übernehmen. Das teilt er sich dann mit Jörg Breuer und ein dritter Pilot wird dann in Kürze bekannt gegeben. Die Asian Le Mans Series hat ja ihren Kalender geändert aufgrund von Corona. Man wollte eigentlich erst in Abu Dhabi fahren, hat man aber dann verworfen und jetzt fährt man 2 Rennen in Abu Dhabi und 2 Rennen in Dubai. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie Walkenhorst dort abschneidet. Dann ein Publikumsliebling in der Nürburgring-Langstreckenserie und beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, nämlich Falken Motorsport. Macht auch dieses Jahr ein Doppelprogramm mit dem Porsche. Hat ja auch bis zum Jahr 2019 mit BMW zusammengearbeitet, da hat man ein Doppelprogramm gefahren, ein BMW und ein Porsche, aber das hat man bis zum Jahr 2019 gemacht. 2020 sagte man wieder, okay, wir bleiben bei Porsche und setzen wieder 2 Porsches ein. Und das wird auch dieses Jahr so sein, 2 Porsche auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife. Und der Reifenhersteller hat das in einem Posting bei Facebook bekannt gegeben. Starts sind sowohl wie auch in der NLS, sowie auch beim 24-Stunden-Rennen geplant. Beide Porsche werden in den gewohnten Farben wieder starten. Ob Schnabel Engineering, die ja hinter dem Einsatz von Falken stehen, wieder das Einsatzteam wird, ist noch zwar unklar, aber die Mannschaft von Sven Schnabel plant dies weiter ein. Und da hoffen wir auch, dass es auch so bleibt, denn Schnabel Engineering wirklich bekannt bei Falken Motorsport, aber was sollte es auch eigentlich anders sein? Aber wir sind gespannt. 2020 hat schon verrückte News gebracht und das kann es auch jetzt hier wieder sein, dass Schnabel Engineering, je nachdem es nicht ist, aber wir hoffen drauf, denn Sven Schnabel macht da mit seinem Team einen guten Job. Hubert Haupt Racing hat auch ihr Programm angekündigt. Das verändert sich nicht viel anders wie letztes Jahr. Man wird sowohl auch wieder in den NLS starten, gemeinsam auch mit den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, sowie auch in der GT World Challenge Europe. Und ein möglicher DTM-Einstieg wird nur intern besprochen. Ob das Ganze auch so ist, ist eine andere Frage. Dann haben wir noch ganz kurz die DTM Classics. Die bauen jetzt auf die Tourenwagen-Legenden auf. DTM Classics, darum GT, weil muss man ja auch die Rahmenserien tatsächlich der GT, der DTM auch irgendwo bekennen. DTM Classics ja neuer Aufgebot in der DTM. Und die werden dann am Nürburgring, Dekra, Lausitzring, in Zolder, Nürburgring, Assen und Hockenheim fahren. 6 Stationen dann ab Juli für die Tourenwagen Classics, der also für die DTM Classics, nicht für die Tourenwagen Classics. Das ist ja nochmal eine andere Serie, da streitet man sich ja drüber. Man hat 2 Tourenwagen Serien in Deutschland, Tourenwagen Classics, die etwas erfolgreichere, und die Tourenwagen Legenden. Und die DTM baut jetzt auf die Tourenwagen Legenden auf, die dann sie als quasi Serie mehr oder weniger in ihren Händen jetzt haben. Das war der Newsflash, heute mal etwas kürzer und dafür etwas knackiger und trotzdem mit vielen Informationen bestückt. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und dann hören wir uns nächste Woche mit der Vorschau zum 24-Stunden-Rennen von Daytona. Da werden wir ausführlich meine Vorschau produzieren und dann zeigen wir euch wirklich, wer der Favorit ist in den einzelnen Klassen, wer die größten Chancen hat und wer ja sich am Ende durchsetzen wird. Das werden wir eine Woche später machen bei der Nachschau hier in diesem Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage, möge der Grip mit euch sein und tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.